Deine Homegirls.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deinen Homegirls. Und heute ist Josie leider nicht an meiner Seite. Sie ist im Urlaub. Es sei ihr gegönnt nach 40.000 Festivalterminen diesen Sommer. Aber stattdessen habe ich einen wunderbaren Gast vor meiner Nase sitzen. Herzlich willkommen, Curse.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön, freue mich, hier zu sein.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, voll.
Du hast gerade ein riesengroßes Projekt am Schaffen, oder du hast es geschaffen, Waffen.
Genau.
Was ist Waffen?
Waffen ist ein Film. Zu allem Überfluss. Ich habe ja Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht und ein Album rausgebracht und war auf Tour. Und jetzt haben wir, weil wir sonst nichts zu tun haben, einen Film gemacht. Und das ist ein Film, der eine Mischung ist aus einem Visual-Album. Also es gibt 14 Musikvideos und einer Doku. Aber nicht so einer Making-of, wie ist das Album entstanden, Doku, sondern so eine Art Doku, die sich mit den Inhalten von den Texten, aber vor allem auch mit den Inhalten und Hintergrundstories von dem Buch und von dem Podcast und diesen Themen beschäftigt. Und das haben wir zusammengepackt zu einem Film in 14 Episoden. Und zurzeit läuft jede Woche, Freitag kommt eine neue Episode. Bis Weihnachten gehen die Türchen auf.
Wo?
Das Ding ist erstmal, also es ist eine Kooperation mit Apple Music. Mhm. Die haben das für uns möglich gemacht, weil das ist halt so ein Riesending. Und das alleine zu stemmen ist echt almost impossible. Ich hatte das auch unterschätzt. So.
Ja,
und,
klar. Immer.
auf jeden. Und also es ist eine Kooperation mit Apple Music. Das heißt, jede Folge ist erstmal 14 Tage exklusiv bei Apple Music. Kannst du streamen. Aber 14 Tage später veröffentlichen wir die Folgen dann auch auf allen Kanälen, YouTube und Facebook,
perfekt,
und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn du jetzt kein Apple Music-Abo hast, musst du halt 2 Wochen warten.
Ja.
Kannst aber auch alles sehen. Und ansonsten, der Pro-Tipp ist ja das 3-monatige kostenfreie Apple Music-Abo, was du dann ja auch wieder kündigen kannst, aber dann kannst du den ganzen Film halt auch.
Abos sind
direkt
Pakte
gucken
mit dem Teufel, Curse.
Ja.
Also,
ich habe ja dieses schöne Ding in meinem Telefon entdeckt, wo du einfach reingehen kannst und dann sind die ganzen Abos aufgelistet und dann drückst du einfach drauf und dann kannst du die alle kündigen und
was?
So. Das ist
eine App oder was?
Nee, das ist in einfach so drin im Telefon.
Was?
Alle Abos aufgelistet, ich sag, klick und dann kannst du kündigen. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie es versteckt.
Echt?
Ja, das ist irgendwie so hinter 12 Dingern versteckt. So, und dann findet man es irgendwo, ja.
Okay, also Pro-Tipp bei Curse. Das zeigen wir später dann in der Screen-Aufnahme, wie das funktioniert. Freunde, dadurch, dass Josi nicht da ist, haben wir natürlich auch keinen super Special-Übermix für euch am Start. Wir, ich glaube, während wir uns unterhalten, werden uns vielleicht zwischendurch irgendwie Songs einfallen. Ich schreibe die mit und die packen wir dann in die Playlist.
Sehr gut.
Und genau, haben aber jetzt in dem Sinne nicht die typischen Blöcke, die wir in den normalen Sendungen haben, sondern eine Special-Sendung. Und in dieser Special-Sendung habe ich mir überlegt, machen wir eine Coaching-Session. Und zwar nicht für mich, sondern ich bin der Advokat meiner Generation.
Okay.
Oder der Instagram-Pieps. Und habe gestern da auf Instagram dazu aufgerufen, dass die Leute mir von ihren Problemen erzählen. Jetzt nicht psychologischer Natur, wir wollen natürlich hier keine Therapiesession machen, können wir auch gar nicht. Aber dadurch, dass du systemischer Coach bist und Mentalcoach und auch Lifecoach.
Also einmal ja, zweimal nein.
Nein.
Also erstens.
Echt?
Schön, dass du sagst, dass das auch gar nicht so wirklich geht.
Ja.
Denn ich glaube, viele Leute haben so falsches Verständnis von dem, was ein Psychologe macht oder was auch ein Coach in diesem Bereich macht, weil der Begriff Coach in Deutschland ist nicht geschützt.
Yes.
Jeder darf sich Coach nennen. Also meine Oma darf sich. Also meine Oma ist tot, aber theoretisch meine Tante, die dürfte sich Coach für Lebensfragen oder Life-Coach an die Klingel schreiben und dürfte Leute einladen und Kohle von denen kassieren.
Ja.
Die braucht keine Ausbildung, nix. Das heißt, diese Begriffe sind...
Sag das doch nicht so laut.
Doch, doch. Diese Begriffe sind ziemlich dubios. So, ne? Und deswegen ist es für mich auch immer so, ich habe eine Ausbildung gemacht an der Uni Köln, an einem Institut, was der Uni Köln angeschlossen ist. Also tatsächlich so in dem Bereich seriös, wie es geht, zum systemischen Coach. Das ist eine bestimmte Form der Herangehensweise, die Grenzen zu Therapie sind auch fließend. Mhm. Aber es ist nicht dieses klassische Life-Coaching oder Mental-Coaching, was man so darunter versteht, so nach dem Motto, okay, ich gebe den Leuten Motivation oder ich rede denen irgendwas ein oder so, weißt du?
Also ich finde, mit deinem Podcast machst du das total. Deswegen bin ich erst auf Mental-Coach und Life-Coach gekommen.
Ja, okay, cool, wenn du das so siehst. Also das nehme ich jetzt erstmal irgendwie so halbwegs als Kompliment.
Absolut, es ist ausschließlich ein Kompliment, aber nicht nur halbwegs.
Aber für mich ist zum Beispiel auch bei dem Podcast ist es so, natürlich sitzt mir da jetzt niemand gegenüber, mit dem ich über dessen Situation spreche.
Ja, klar.
Deswegen ist der Podcast für mich eher so ein bisschen was, okay, ich habe hier vielleicht bestimmte Sachen in meiner Ausbildung gelernt oder habe mich als in meiner Arbeit irgendwie als Coach irgendwie bestimmte Sachen erfahren und ausprobiert und so und gemerkt, was funktioniert. Oder was ja da auch mit reinfließt, ist, ich bin Buddhist seit knapp 10 Jahren und habe ich meditiere sehr regelmäßig, ich habe viele Retreats gemacht und so weiter, ja. Und unterrichte das auch. So, und das fließt halt auch ein bisschen damit ein. Und eigentlich geht es in meinem Podcast meiner Meinung nach darum, irgendwie so Sachen, die ich erlebt habe oder Sachen, die mir auf meinem Weg begegnet sind, die für mich wertvoll waren, einfach mit anderen Menschen zu teilen. Aber ohne zu sagen, ey, guck mal, du musst. Oder ey, wenn du so, dann so. Mhm. Weißt du? Sondern einfach zu sagen, ey, so kann man das vielleicht sehen oder ne, hier ist ein Weg oder ja. Hast du schon mal oder nach dem Motto so, hey, was ich total abgefahren fand, ist, wie kann man Wut auseinandernehmen? Gibt es einen Moment, in dem es eine reine Emotion ist, bevor die Story in deinem Kopf dazu kommt? Mhm. Und kann man da eingreifen? Kann man damit arbeiten? Wie kann man das machen und so weiter? Wie ist das bei mir? Und wenn das Menschen motiviert oder inspiriert,
ja.
Mega. Ja. Aber es ist so, ne? Erstmal ist es nur Unterhaltung. So. Für mich.
Auf jeden Fall gehe ich voll mit, dass es eigentlich umso schöner ist. Also, wie soll ich sagen, wie wenn man mit so einem Onkel spricht, der einem einfach nur von seinem eigenen Leben erzählt und man daraus schon so viel mitnimmt und das so viel inspirierender ist, als wenn jemand auf Zwang versucht, einen zu motivieren. Weißt du,
das ist dieser Punkt.
Dieses Motivational Speeches ja. Auf Facebook, dieses.
Hey. Manchmal, also ich mag auch, was weiß ich, Tony Robbins, so, ne? Obwohl manche Sachen denke ich mir auch, I don't know, ja? Aber manchmal finde ich das auch nice. Also brauche ich das ja auch, dass sich einer hinstellt und mir sagt, Alter, jetzt machst das und hier sind 2, 3 und jetzt und dann und so. Das finde ich auch gut. Das gefällt mir auch manchmal. Ne? So. Okay. Aber für mich, also die meisten Leute, die das machen, das ist mir suspekt.
Ich finde das auch, ich weiß es nicht. Ich hab gerade irgendwie so ein Bild von Will Smith im Kopf, wie er versucht, mich zu motivieren und ich das so pathetisch finde. Und deswegen ist wirklich sehr, sehr interessant.
Ich habe immer dieses Gefühl, dass, guck mal, Motivation ist ja auch schön, das funktioniert ja auch. Ne? Nennen wir es mal Inspiration. Mhm. Ne? Du siehst jemanden oder hörst jemandem zu und bist inspiriert,
yes,
von der Geschichte oder der Story oder der Person oder sowas. Ne? Mhm. So, total schön. Aber das ist ein Impact.
Ja.
So, du hast einen Moment der Inspiration, der gibt dir so einen Anschub. So, der schubst dich einen Berg runter. Wenn du dann aber nicht weißt, wie du vernünftig laufen sollst und wie du den linken vor den rechten Fuß kriegst und was du machen sollst, wenn du mal stolperst. Und so, dann läufst du am Anfang ganz schnell, dann fällst du auf die Schnauze und tust dir unglaublich weh. Und dann stehst du im schlimmsten Fall auf und denkst dir, ich habe versagt. Weil der hat mich so toll motiviert und ich habe es trotzdem nicht geschafft und ich habe mich verletzt. Und dann lässt du dich wieder motivieren. Und fängst wieder an, den Berg runter zu rennen und fällst wieder auf die Schnauze. Und irgendwann, weißt du, so, und ich finde, das ist das Problem mit so Motivation oder Inspiration. Es ist immer so ein Impact.
Ja.
Aber eigentlich geht es ja um die Langfristigkeit, darum, um Möglichkeiten,
absolut,
im Alltag und ohne, dass einer neben dir steht und dich anschreit und sagt, ja, du schaffst es. Weißt du, wie kannst du dir den ganz normalen Tag und Alltag und das ganz normale, die ganz normalen Momente irgendwie so gestalten, dass es funktioniert und dass du Tools hast, um irgendwie was zu machen. So, das finde ich viel, viel wichtiger.
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich gerade an mein erstes Semester im Studium, wo mein Professor gesagt hat, also in der klassischen Psychologie gibt es extrinsische und intrinsische Motivation. Mhm. Für unsere Zuhörer, das bedeutet, das eine kommt natürlich von innen und das andere kommt von außen. Und er hat gesagt, das Einzige, was funktioniert, ist intrinsisch. Es funktioniert nicht, wenn jemand von außen euch sagt, das schaffst du und so weiter und so fort. Und ich beobachte das tatsächlich bei mir selbst. Und das hat aber noch nie funktioniert, wenn jemand von außen zu mir gesagt hat, so, boah, ich glaube an dich, du schaffst das jetzt und so, war ich eher immer so, double check. Hm. Erstmal, will ich das jetzt wirklich? Hm. Kann ich das? Habe ich Bock? Hm. Ich kenne das ganz oft, also meine Mom macht das zum Beispiel die ganze Zeit, weil ich so faul bin mit Sport. Sagt sie so, komm, jetzt machen wir das und das schaffst du schon und so. Und ich sitze dann immer da und wirklich checke einfach so, hat mein Körper da jetzt wirklich Bock drauf? Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man motiviert wird, irgendwelche Dinge zu tun, immer zu gucken, ist es wirklich das, was ich gerade möchte? Weil wenn ihr es nicht selber wollt, dann werdet ihr es auch nicht durchziehen, wenn es nur von außen kommt. Und da muss ich gerade an einen Film, an eine Stelle in deinem Film denken, wo du gesagt hast, dass du, nachdem du eine Sache angefangen hast und gescheitert bist, so derbe frustriert warst. Wie bist du mit dieser Frustration in deinem Leben umgegangen? Vielleicht früher und jetzt?
Tja.
Also scheitern mal so als Thema.
Also bei mir war das so, also ich bin auf, also das ist vielschichtig. Das ist gar nicht so, dass, okay, ich sag's mal so. Ich bin auf der einen Seite auch schon immer jemand gewesen, der, ich habe gekämpft, weißt du? Ich habe mir was vorgenommen und wenn ich gemerkt habe, schwierig, dann habe ich versucht, smarter an die Sache ranzugehen und bessere Wege zu finden und noch mehr zu arbeiten vielleicht und noch mehr zu erreichen oder, weißt du, ich habe mich halt durchgekämpft, so. Was ja auch durchaus positiv ist, ne? Irgendwie so Durchhaltevermögen und so weiter. Aber auf der anderen Seite war das oft so, dass ich mir ein bestimmtes, ich hatte mir was in den Kopf gesetzt. So, und es musste dann so sein und es musste so funktionieren. Und ich habe so viel gekämpft und gedrückt, dass ich nicht mehr flexibel gewesen bin oft. Mhm. Und gar nicht gesehen habe so, okay, auf die Art und Weise funktioniert es vielleicht nicht oder so und so. Das und das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, was kann ich, ich mach mal die Augen auf. Wo ist denn die Möglichkeit oder wo bewegt es sich denn hin? Und wo kommt denn die positive Rückmeldung, wenn hier die ganze Zeit nur die negative kommt? Ja. So, wo kommt denn die positive? Und ein bisschen flexibel zu sein, ein bisschen offen zu sein und vor allem, das Zauberwort ist entspannt, ein bisschen entspannt zu sein. Mhm. Zwar ein Ziel zu haben, das zu fokussieren, und auch dafür zu arbeiten, aber genug irgendwie Entspannung und ein bisschen so auch Humor irgendwie vielleicht da drin zu haben, ja. Zu sagen so, okay, schauen wir mal, was passiert. Und früher ist es dann so, dass nach dem 10. Mal Ziel haben und nach dem 10. Mal irgendwie doch nicht erreichen und so weiter, hat sich bei mir so eine ganz krasse, das war nicht nur eine Frustration, sondern es war fast so eine Depression eingestellt. So.
Ja.
Und das kommt aber auch daher, dass ich den Weg, also die ganzen geilen Sachen, die auf dem Weg passiert sind, irgendwie gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich die ganze Zeit immer so verbissen und so. Mhm. Und also klar kann ich jetzt, es haben sich ganz viele Dinge verändert, ne? Und meine, also ich gehe bewusster mit Sachen um, ich reflektiere anders und so weiter und so fort. Bla bla bla. Aber das Hauptding unterm Strich, was sich dadurch eingestellt hat bei mir, ist ein bisschen mehr diese Entspannung. Mhm. Und Entspannung nicht im Sinne von laissez-faire, so scheiß drauf, mir doch alles egal, ist mir nicht egal, aber irgendwie ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Humor, so Humor ist auch ein gutes Wort, so mit mit solchen Situationen, mit Scheitern und mit Rückschlägen und so weiter umzugehen. Und das ist auch nicht so positive Psychologie, so nach dem Motto, okay, guck immer, was das Gute im Schlechten ist oder sowas, so, weißt du, ist das, sondern...
Also ich finde das, sehr, sehr, sehr treffend für mich gerade, weil unsere treuen Podcast-Hörer wissen, ich habe vor 4, 5, 6 Sendungen gesagt, dass ich mich für eine Sache beworben habe, die ich sehr, sehr, sehr unbedingt wollte. Und ich auch sogar im Podcast gesagt habe, Schätze, betet für mich, dass ich das kriege. Ich habe nicht gesagt, was es ist und darf ich auch nach wie vor nicht. Aber bin dann zum Beispiel auch aus der Sendung rausgegangen und war dann im Urlaub 3 Wochen lang Roadtrip Kroatien und Bosnien. Ich habe jeden Tag, das Erste, woran ich gedacht habe nach dem Aufstehen, war der Job. Das Erste, bevor ich ins Bett gegangen bin, war der Job. Ich habe gebetet, ich war an einem Pilgerort, habe dort dafür gebetet. Ich habe das so antizipiert, ich habe das Buch, auf dem die Sache basieren sollte, habe das Buch nochmal gelesen und ich habe meinen Urlaub nicht genossen, weil du gerade gesagt hast, die Dinge auf dem Weg zum Ziel genießen. Ich habe einfach meinen Urlaub weggeschmissen.
Ach, das kenne ich sehr gut.
Indem ich einfach das so antizipiert habe. Und das Ding ist aber, gleichzeitig habe ich von Oprah, die hat ja auch einen fantastischen Podcast, Super Soul Conversations, für die so ein bisschen auch noch mehr Seeleninput als von Homegirls und von Curse Podcast brauchen, dann hört Super Soul Conversations von Oprah. Sie hat auch mal davon gesprochen, wie sie zum Beispiel wenn sie irgendwas wirklich, wirklich unbedingt möchte, wie sie die Dinge antizipiert und habe mir das so abgeguckt. Es ging um Gesetz der Anziehung, dass du eine Sache dir so, so verbildlichst, dass sie einfach passiert. Und also auf Englisch nennt sich das Law of Attraction, wenn ihr das mal googeln wollt. Und ich habe das, es war einfach schon da. Es war so, als wäre es schon passiert, sodass die Nachricht letzte Woche, dass ich das nicht bekommen habe, jetzt 3 oder 4 Monate zu spät, weil die sich einfach mega Zeit gelassen haben damit, mich aus allen Wolken gerissen hat. Und ich da saß und mir so dachte, es war so wie, als wäre ich die letzten 4 Monate unter Wasser gewesen. Als hätte ich nicht richtig mitbekommen, dass um mich herum, jetzt mal so ganz, ganz pathetisch gesagt, die Blumen blühen. Und ich die ganze Zeit unter Wasser hänge und einfach nur gucke, warum werden die Algen nicht hübscher? So. Mhm. Es hat mich so belastet. Und jetzt, ich habe in dem Moment, war ich natürlich sautraurig, aber es war fast eine Erleichterung, dann zu sagen, okay, Helene, dieses krasse Forcieren von einem Gedanken wird nicht dazu führen, dass du es kriegst. Jetzt habe ich das gelernt, weil ich glaube, wenn das funktioniert hätte, dann hätte ich mich bei jeder Sache, die ich will, sowas von fertig gemacht, weil ich mir dachte, Gesetz der Anziehung hat ja an der Stelle schon funktioniert.
Jetzt habe ich es nicht gut genug gemacht, oder?
Genau, ja, ja, genau.
Weißt du, was mir durch den Kopf gegangen ist gerade? Mir ist durch den Kopf gegangen, ich habe manchmal das Gefühl, ich sag's schon, Gefühl, wir wollen gar nicht die Sache. Ich will manchmal gar nicht eine Sache, sondern ich möchte das, was diese Sache für mich bedeuten würde.
Ja, ja,
weißt
yes.
du? Weil
das
was?
Ist so wahr. Ich kann das nicht genug stressen, wie wahr das ist.
Weil wofür, was hätte dir das
ja.
gegeben oder
ja.
bedeutet? Oder
ja.
was wäre das für ein Signal gewesen für dich? Oder wie nennt man das? Was hätte das für dich bedeutet, das zu
ja.
bekommen? Und
ja.
wenn man dem mal auf die Spur geht, so nach dem Motto, okay, vielleicht, also ich meine jetzt nicht deine Situation, sondern irgendwas. Okay, das würde mich für mich bedeuten, dass jemand meine Arbeit wertschätzt. Oder
ja.
es würde für mich bedeuten,
machen
dass...
Machen wir es an meinem Beispiel
ne?
fest. Das
ja.
ist bei mir tatsächlich, ich habe das gemerkt, ich mache es für die falschen Gründe. Ich habe 2 Tage, nachdem ich mich beworben habe, gemerkt, es ist viel zu viel Prestige. Mein Ego ist hier 100% drin in dieser Geschichte.
Aber das ist auch schon wieder wertend, ne? Jetzt sagst du auch schon wieder, mein Ego und
ja,
die falschen Gründe.
Aber ich habe das so, weil ich das in mir gefühlt habe. Ich habe gemerkt, okay, warum will ich das eigentlich? Okay, es ist Prestige. Und dann habe ich das bewertet, weil ich mir dachte, ich fühle, wenn ich in mich gehe, dass es eigentlich kein positives Gefühl ist. Es ist, was heißt positives Gefühl? Man sagt ja natürlich, okay, alle Gefühle sind positiv, weil alle Gefühle sind Gefühle. Man soll sie so nehmen, wie sie sind. Ich verstehe den Ansatz. Aber natürlich gibt es ein Gefühl, was einem Stress im Bauch
klar,
macht.
Klar.
Und ein Gefühl, was einem Schmetterlinge im
klar.
Bauch macht. Und das war was mir Stress im Bauch gemacht hat. Und ich saß dann da und dachte mir so, Helene, du willst es für die falschen Gründe. Also machen wir es am Beispiel Prestige fest, weil du ja gerade gesagt hast, dass andere Menschen möglicherweise denken, was die Arbeit wertschätzen. Es ist ja genau das.
Ja, obwohl, also klar, wenn für dich so also wenn du sagst so, hey, da ist eigentlich gar nicht mein Herz und ich mache es eigentlich nur weil Prestige.
Mhm.
Okay, gut, dann kann ich verstehen, dass du sagst, ja, vielleicht nicht ganz die richtige Motivation.
Mhm.
Aber was ich auch interessant finden würde, ist zu gucken, okay. Aber es scheint ja irgendwie doch irgendwas an Prestige zu sein, was irgendwie mich reizt. So. Und was ist es denn? Also was bedeutet, also okay, warum mache ich das Prestige? Okay, was bedeutet Prestige?
Ja.
Also und das ist so, da gibt es im systemischen Coaching gibt's die Wunderfrage. Ich weiß nicht, ob du das...
Nee, okay.
Und die Wunderfrage ist immer so, die sagt halt, okay, stell dir vor, du wachst morgen auf oder am Ende deines Projektes in einem Jahr oder keine Ahnung was und es hat alles so geklappt, wie du es dir wünschst. Woran merkst du das? Was hat sich verändert? Woran merkst du, dass alles funktioniert hat, so wie du es dir wünschst? Und das um ganz kurz auf der Metaebene zu sagen, das holt dich raus aus der Problem, was wenn nicht und wie soll ich, bringt dich in so eine Art Lösungstrance, nennt man das. Und vor allem ist es dann, du sagst, okay, ich merke das daran, dass entweder ich habe 10.000 Euro auf dem Konto oder ich merke das daran, dass ich morgens aufwache und ich mich leicht fühle und so weiter und so fort. Und dann kommt man so ein bisschen daran, was bedeutet das eigentlich so? Was sind eigentlich die Dinge, wie willst du dich fühlen dadurch, dass du das machst? Wie willst du dich fühlen, nachdem du die richtige Entscheidung getroffen hast, ob du den Job wechseln sollst oder nicht? Wie willst du dich fühlen, nachdem du die richtige Entscheidung getroffen hast, ob du die Partnerschaft oder und so weiter und so fort. What is it about? Was ist das Gefühl, was du möchtest?
Also ich gehe komplett darauf ein, was eigentlich.
Woran du das merkst? Also vielleicht sagst du auch einfach, ey, ich komme morgens in Job und endlich meine Chefin
küsst mir die Finger.
Ist freundlich zu mir oder irgendjemand macht mir einen Kaffee oder keine Ahnung, was auch immer. Und dann von dort aus kann man dann gucken, okay, lassen sich vielleicht, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass irgendwas nicht geklappt hat, dann ist von dort aus betrachtet ja die Situation auch so, okay, gut. Aber diese Dinge, gibt es auch andere Wege, dass du das fühlst.
Yes.
Zum Beispiel, also es ist nur ein Ansatz.
Und
ne?
Das ist so wahr. Also wenn ich jetzt versuche, darüber nachzudenken, in meinem spezifischen Fall, es gibt so viele Wege, an den Punkt zu kommen, zu dem ich kommen möchte. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Übergang, rein thematisch, zu den Fragen, die uns gestellt wurden über Instagram von euch, Zuhörern und Instagram-Followers. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das an dieser Stelle tun.
Jawohl.
Und ja, ich suche mal gleich mal die erste Zusendung raus. Wir fangen also direkt an mit einer jungen Dame, die schreibt: Nach langem Suchen habe ich vor kurzem meinen Job gewechselt in der Medienbranche. Ich habe vor dem Wechsel gedacht, wenn ich was Neues anfange, dann packt mich die volle Motivation und ich bin super zufrieden. Leider ertappe ich mich nach 4 Wochen im neuen Job immer wieder bei dem Gedanken, XYZ-Name, was machst du eigentlich hier mit deinem Leben? Ich habe richtig Angst davor, mein Leben sozusagen an die Dinge zu verschwenden, die mich nicht glücklich machen bzw. erfüllen, aber bin mir gleichzeitig auch nicht sicher, ob da draußen noch was Cooleres auf mich wartet. Ich empfinde das alles ein bisschen als pointless, weil ich mit meiner Arbeit nichts verbessere an der Welt. Was soll ich tun? Danke für eure Weisheit und eure Niceheit. Sehr geil.
Finde ich gut.
Also, ja, pointless, weil ich nichts verbessere mit meiner Arbeit. Ich habe dazu einen Punkt, der mich nämlich auch bewegt hat. Und zwar, vor kurzem habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass wir uns ja zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche bewegen. Und das nicht wirklich dazu beiträgt, dass es den Menschen besser geht. Und darum ging es bei mir explizit darum, dass ich gedacht habe, möchte ich wirklich weiter Unterhaltungssendungen machen oder möchte ich mich auf Dokumentarfilm konzentrieren, weil ich das eben auch mache. Und habe dann mit einem sehr, sehr guten Freund gesprochen, Konrad, der sich hier um Homegirls eigentlich komplett kümmert und die ganze Organisation macht. Und er hat zu mir gesagt, dass er mit seinen Eltern gesprochen hat und gesagt hat, wenn die vom harten Job nach Hause kommen, dann gucken die sich keine Doku darüber an, wo es um Aufklärung in der dritten Welt geht, sondern die wollen einfach nur abschalten können. Nicht mal, dass es dummes Berieseln ist, sondern einfach nur leichte Kost, die wirklich das Leben in dem Moment besser macht. Und da hatte ich nämlich genau diesen gleichen Punkt. So, was mache ich eigentlich? Und wo ist der Punkt in dem, was ich tue? Und Girl, wenn du das hörst, wenn du in der Medienbranche unterwegs bist, dann bist du ja wahrscheinlich auch im unterhaltenden Sinne, oder? Medienbranche? Medienbranche kann alles sein, so ein bisschen.
Und kann auch Werbung sein.
Ja, oder irgendwie. Aber all das. Ich denke mir immer, wenn du für den Teufel arbeitest, dann mach mit dem Geld wenigstens was Gutes, was du bei dem Teufel verdienst. Investierst in Gott. So, was ist dein Tipp, Kirsten?
Ich habe daraus gehört, dass sie ja gesagt hat, dass sie sich von dem Wechsel, von dem Jobwechsel etwas Bestimmtes versprochen hat. Ne? Mhm. Also sie sagt, okay, wenn ich meinen Job wechsle, dann werde ich happy. Dann Happiness.
Yes.
Also ich mache jetzt diesen Move, dann Happiness. Mhm. So. Und dann wechselt sie den Job, vielleicht hat sie gewisse Erwartungen und so weiter. Und jetzt merkt sie, dass der Job diese Erwartungen nicht erfüllt. Jetzt kommt sie in die Situation, wo sie ein bisschen, wo sie halt sich denkt, oh ja, okay, gut, jetzt habe ich schon versucht, was zu verändern und es ist immer noch irgendwie pointless. So. Also ohne sie jetzt zu kennen, ohne die Situation zu kennen und so weiter, sind mir einfach zwei Gedanken gekommen. Der eine ist halt irgendwie, okay, auch wieder zu gucken, was habe ich mir davon versprochen? So, also was ist das, was ich möchte?
Ja.
Welches Feeling will ich haben oder was ist mir wichtig? So, ne? Und dann zu gucken, lässt sich das nur über den Job machen oder lässt sich das oder ist vielleicht der Job vielleicht auch gar nicht so ausschlaggebend dafür, wie ich mich nachher fühle? So, also es sind jetzt einfach nur so, ich werf mal irgendwas in den Raum.
Aber
rein.
Es ist doch tatsächlich so, dass vor allem, also ich kann jetzt mal so für mich und meine Freunde sprechen. Wir definieren uns alle über unseren Job.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem in unserer Generation, weil früher warst du halt, keine Ahnung, vielleicht hast
irgendwas,
du im Bergwerk gearbeitet und hast halt Kohle abgebaut und das war aber nichts, worüber du dich definiert hast.
Und selbst da definierst du dich wahrscheinlich drüber, weil du sagst, wir sind die Kumpel, wir sind die Malocha, wir sind die und so weiter und so fort. So, ne? Ich glaube, wenn du ganz viel Zeit in deinem Leben irgendwo verbringst, dann wird es immer irgendwie Teil deiner Identität sein, auf gewisse Weise. Aber vielleicht ist das nicht irgendwie, ich verwirkliche mich selbst dadurch, dass ich Schrauben zusammendrehen.
Yeah.
So. Side Note, obwohl ich einen Kumpel habe, einer meiner besten Freunde, der arbeitet quasi in einer Fabrik an so einer Maschine und der sagt, das ist das Beste, was er sich vorstellen kann.
Ja, kenne ich auch.
Weil der nämlich nach Hause, und es ist ein ganz feinfühliger, intelligenter Mensch, der sagt, Alter, ich gehe da hin, mach meinen Job, ich weiß, was ich am Ende des Monats auf dem Konto habe und sobald ich da rausgehe, in dem Moment
ist die Arbeit vorbei.
Fängt mein Leben an.
Ja,
und ich habe halt irgendwie, ja, die 8 Stunden, die ich nicht arbeite, so oder die 7 Stunden, die ich nicht schlafe, aber die restlichen 8-9 Stunden, da mache ich, was ich will, da lebe ich, da mache ich meine Hobbys, meine Familie und so weiter und mache mir keine größeren Gedanken, was auch schön ist. Aber, okay, wir sind ein bisschen abgekommen.
Das klingt
so,
voll, also echt, was du gerade erzählt hast, ne, das klingt so romantisch in einem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, wo man eigentlich immer arbeitet.
Aber ich glaube, es kommt immer drauf an. Er wird bestimmt auch Phasen haben, denen er sagt so, Alter, ey, ich würde viel lieber irgendwas machen, wo ich ein bisschen mehr, das ist mir zu stumpf oder so. Wie soll ich das die nächsten 20 Jahre weitermachen? So.
Ja.
Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt so, ich glaube, es ist eh prinzipiell ganz normal, sich immer wieder die Sinnfrage zu stellen.
Mhm.
Und das ist auch gut. Denn das führt ja immer wieder dazu, dass man immer wieder abgleicht so. Bin ich konform mit meinen Werten? Bin ich irgendwie auf einem Weg, der mir irgendwie gut tut? Oder muss ich vielleicht nochmal was verändern? Und so weiter und so fort. Deswegen ist es grundsätzlich, sich die Sinnfrage zu stellen und zu sagen, so, will ich das wirklich? Ist grundsätzlich auch gar nichts Schlechtes oder Negatives. Und mein anderer Punkt war, was du tatsächlich eben auch schon gesagt hast, man kann in der Medienbranche sicherlich irgendwie vielleicht kann man Kleinigkeiten tun, die Welt verändern, die den Menschen das Leben schöner machen. Und man muss ja nicht immer direkt die Welt verändern. Wie du gesagt hast, ist es ja auch in Ordnung zu sagen, ich mache etwas, wo die Leute halt einfach nur morgens kommen und meine Brötchen kaufen.
Ja.
Und ich sage, guten Morgen.
Ja.
Ja. Und ich achte darauf, dass die Zutaten gut sind und stimmen und so weiter.
Dass alle lächeln können, so. Ja.
Also es klingt auch jetzt cheesy und romantisch, ne?
Nee, aber es ist so.
Es muss nicht immer, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Phänomen zurzeit, dass wir das Gefühl haben, wir müssen, ein erfülltes Leben zu haben. Wir müssen die großen Dinge tun. Wir müssen die großen Dinge, aber wir müssen das Große ändern. Wir müssen einen Impact hinterlassen in der Welt. Und wenn wir das nicht tun, also wenn wir nicht das Label mit den Organic so und so, die fair da angebaut werden und das verkaufen wir dann an bla und dann verändern wir die Welt. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir irgendwie auch versagt, so. Und das ist, glaube ich, auch schwierig.
Aber du hast gerade zum Beispiel gesagt, man soll die Sinnfrage immer wieder stellen. Ist das nicht eigentlich dem Buddhismus widersprechend?
Also ich finde überhaupt nicht. Aber wie meinst du das?
Naja, im Buddhismus wird ja der Moment gelebt.
So. Jein.
So, nein? Okay, berichtige mich bitte. Also so wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass man einfach die Dinge so nimmt, wie sie sind?
Nee.
Okay, gut.
Ja und nein.
Nein? Okay, geil.
Ja und nein.
Also erstmal nein und dann ja und ja, dann nein?
Ja, genau, weil das muss man ja differenzieren.
Okay, also ich komme auf diesen Gedanken, weil ich gestern ein Gespräch darüber hatte, dass ich ein Mensch bin, der sich immer wieder die Sinnfrage stellt und mein Gesprächspartner hat gesagt, er stellt sich gar nicht die Sinnfrage und das ist deswegen glücklich, weil er einfach das tut, was er tut, was in dem Moment gut für ihn ist und das habe ich, also nicht gut für ihn im Sinne von absoluter Hedonismus und direkte Bedürfnisbefriedigung, sondern einfach das, was tatsächlich gut für ihn ist.
Wo man in dem Moment dann auch wirklich sagt, so hey, das ist, fühlt sich jetzt an, als wäre es die richtige Entscheidung.
Genau.
Mache ich jetzt.
Genau. Und das habe ich als den buddhistischen Weg unter anderem natürlich verstanden.
Okay. Also schön, wenn es Menschen gibt, die das wirklich konstant ohne zu zweifeln und ohne sich zu hinterfragen und ohne da, also wenn es Menschen gibt, die das wirklich immer können. So,
das hilft nicht.
Props. Ne? Wahrscheinlich wird es aber auch da Phasen geben und so. Ne? Und Buddhismus, also der Buddhismus selbst ist, also es ist ein weites Feld. Ich würde mal sagen, die Grundaussage des Buddhismus ist, alle Menschen leiden, weil wir nicht wirklich wissen, was wir tun und weil wir nicht wirklich wissen, was eigentlich abgeht. So, ne? Und dann gibt es aber auch keine Erklärung dazu. So nach dem Motto, ja, hier ist jetzt mal hier, wir sagen jetzt, wie es wirklich abgeht. Jetzt kommen hier 10 Rap-Gesetze oder 10 Gebote und befolgt die mal und dann ist alles gut. Ja. Sondern Buddhismus sagt, pass auf, das musst du musst selber gucken.
Okay.
Und um selber zu gucken, musst du deinen eigenen Geist kennenlernen. Und dann geht es im Buddhismus eigentlich darum zu sagen, so, okay, wie funktioniert dein Geist? Was macht der den ganzen Tag? Ist dein Geist nur irgendwas, was in deinem Kopf ist? Oder ist das was anderes? Und wie bestimmt der deine Realität? Auf welche Art und Weise? Und so weiter und so fort. Und da sagt der Buddhismus aber immer, musst du selber gucken. So, guck selber. So, der Buddha hat auch gesagt, so, ey, glaub nichts, was ich sage, sondern find alles selber raus. Wow. Das heißt, am Ende geht's, also in meiner buddhistischen Praxis oder so, wie ich das kennengelernt habe, vielmehr darum, immer wieder zu gucken und immer wieder aufmerksam
genau
zu sein. Und immer wieder, ja, aber gleichzeitig, es ist so wie, ich weiß nicht, manche Leute beschreiben das also mit auf einem Pferd reiten. Ich weiß nicht, also ich persönlich habe da nicht so, kenne mich nicht so aus mit Reiten so, ja.
Same.
Aber mir wird gesagt, wenn du auf so einem Pferd reitest und du sitzt da total laissez-faire und locker drauf und machst irgendwie, dann macht das Pferd, was es will.
Ja.
Und wenn du dich da draufsetzt und sagst, okay, ich bin jetzt hier der dominante Mastermind und ich mache jetzt alles und ich versuche alles, dann hast du auch Stress mit dem Pferd. Dann macht das Pferd auch nicht, was du willst. Deswegen musst du die richtige Mischung haben zwischen Entspannung und Klarheit
und
Aufmerksamkeit. Und genau so ist es eigentlich im Buddhismus. Der Buddhismus sagt, wenn du deinen Geist betrachten willst und wenn du gucken willst, was da geht, dann musst du sehr entspannt sein und sehr aufmerksam gleichzeitig.
Okay.
Und deswegen, wo du gesagt hast, ist das nicht der Weg des Buddhismus? Ja, ist es, weil es um Entspannung geht und darum geht, nicht ständig in Konflikt zu gehen, in Beef zu gehen mit allem, was da ist. Nein, ich will aber das nicht und ich will aber, warum regnet es heute? Weißt du, nicht ständig irgendwie in Konflikt zu gehen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, was passiert? Und was bedeutet diese Entscheidung? Was bedeutet, dass es regnet? Und trotzdem ständig wachsam zu sein. Also es ist deswegen einfach zu machen, was einem sich gerade so gut anfühlt. Ja, aber nein. Mhm. Sondern trotzdem gleichzeitig diese Aufmerksamkeit zu haben, zu gucken, was ist hier eigentlich los? Es ist wie so ein Detektiv, der weiß immer, stimmt nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was es ist. So, okay, ich guck mal. Was könnte das sein?
Was geben wir jetzt unserem Girl mit?
Tja, wir haben uns weit entfernt von dem Homegirl.
Aber die Hauptfrage und die Grundfrage war ja, was machst du eigentlich hier mit deinem Leben? Ich habe richtige Angst davor, mein Leben sozusagen an Dinge zu verschwenden, die mich nicht glücklich machen. Vielleicht wäre es das Allerwichtigste, tatsächlich diese Wunderfrage zu stellen und zu fragen, wenn alles das, was ich denke, was mich glücklich macht, passiert.
Woran merke ich das?
Woran merke ich das?
Woran merke ich das?
Und dann vielleicht drüber nachzudenken, ob du in deinem Job bleiben kannst und dir trotzdem diese Sachen erfüllen kannst.
Ja?
Oder ob das tatsächlich an den Job geknüpft ist.
Mhm. Oder ob man vielleicht Dinge im Job justieren kann, um dem etwas näher zu kommen. Ich glaube, also zwei Sachen. Die eine Sache ist zum Beispiel diese Wunderfrage. Woran merke ich das? Und das kann auch ganz detailliert sein. Woran merke ich, dass es geklappt hat oder dass ich mich gut fühle? Und dann kann man auch sagen, okay, was ist denn der erste kleine Schritt, den ich machen kann? Ich stelle mir das immer so vor, es ist eine Skala von 0 bis 10. 0 heißt irgendwie, alles ist völlig am Arsch. Und 10 heißt, ne, es ist passiert, das Wunder ist eingetreten.
Ja.
Und dann guckst du halt so, okay, ich habe mir diese Wunderfrage gestellt und das ist so die 10.
Mhm.
Wo befinde ich mich denn jetzt gerade auf dieser Skala? Meistens wirst du merken, dass du nicht bei 0 bist, sondern bei 3,5 oder bei 4,2 oder irgendwie so. Ja, manche Leute denken sich sogar, okay, ich bin vielleicht bei einer 5. Ja? Und dann zu sagen, okay, was ist denn der kleinste nächste Schritt, den ich unternehmen kann, um von der 3,5 auf die 4 zu kommen? Und gar nicht direkt auf die 10, sondern, weißt du?
So. Das mag ich. Baby Steps.
Yes.
Nice. Dann gehen wir mal zum nächsten über. Jetzt kommt eine sehr persönliche Frage von einem jungen Mann. Ich glaube, er ist gerade fertig mit Schule. Er schreibt, ich habe eine Krise mit meiner Freundin bzw. Ex-Freundin, da sie letzte Woche aus dem Nichts Schluss gemacht hat. Nach 2,5 Jahren ist sie mit der Begründung gekommen, dass sie noch so viel erleben und ausprobieren möchte und nie hat sie mir etwas davon gesagt. Das alles fing an, als sie sich entschied, studieren zu gehen. Kannst du mir sagen, warum alle so durchdrehen, wenn die Schule vorbei ist? Viele trennen sich und geben einen Fick auf gute Beziehungen, nur um mal etwas anderes zu testen. Ich raffe meine Generation nicht.
Hm. Also erstmal sorry, mein Lieber, das zu hören.
Oder? Ja, und was jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex.
Da haben wir schon den ersten Song.
Ja? Yes, also dieser Song muss auf jeden Fall in die Playlist. Ich liebe diesen Track.
Yes. Auf jeden, ja, wie man vielleicht weiß, gäbe es bei mir durchaus auch Momente im Leben, in denen ich das total nachvollziehen, also ne, ich kann das total nachvollziehen.
Trennung ist der letzte Schritt.
Ja, es ist übel.
Weißt du, was wir auch für einen Song mit reinnehmen? Ich will zurück zu dir von Xavier Naidoo.
Ich kenne den gar nicht. Ich will zurück was? Zu dir, kenne ich glaube
ich
gar nicht.
Nee, Sönne Mannheims. Ich will zurück zu dir, ich stehe fast vor deiner Tür.
Achso, ja, doch. Ja, genau.
Der ist der Hammer.
Den kenne ich. Übrigens hätte ich gerne einen Request. Ich hätte gerne, dass eine Girlband gegründet wird.
Mhm.
Mit dir und Rola und Vanya.
Ja.
Und ich glaube, Makeda oder so dürfte auch noch irgendwie mit dabei sein.
Yes.
Also irgendwie so, ich habe mal irgendwelche komischen Instagram-YouTube-Videos gesehen, wo ihr da zusammen, also bitte?
Ja,
dürfte ich das
sehr gerne
requesten?
Ich würde sehr gerne. Aber
ich habe gestern Rola getroffen und hatte auch schon
so
fast das requested. So.
Ja, nee, Alter. Ja, die sind halt einfach on another level. Das kannst du ja mit mir gar nicht vergleichen. So. Das, ja.
Ich war aber schon, also ich wusste, also ich hatte keine Ahnung, aber ich habe das dann gesehen und ich so, okay, gut, die kann singen. Nice.
So, ich muss jetzt mal aufschreiben.
Anyways,
ich muss mal ganz schnell aufschreiben, den Song, den wir jetzt reingepackt haben. Und
in
wenn du
Zeit,
jetzt gerade von Rola, Vanya und mir gesprochen hast, wir haben ja Waterfalls von TLC gecovert auf Instagram. Den packen
Kann
wir
sein,
auch
dass
mit
es
in
das
die
war, dass ich, ja, ja, yes, auf jeden Fall.
Okay, okay.
Okay, also zurück zu dem jungen Herrn. Tja, ich glaube, das ist genauso der Punkt. Ich glaube, er hat es schon so ein bisschen selbst beantwortet, ne? Hm. Mit Schule fertig. Das ist so, Entschuldigung, boah, sorry.
Alles gut.
Ich glaube, das ist so ein ganz typischer Punkt, an dem Leute halt einfach sagen, okay, hier geht so ein ganz krasser Abschnitt meines Lebens vorbei.
Ja.
Und ich habe jetzt die Möglichkeit, auch auszubrechen und vielleicht irgendwelche Sachen, weil man ist ja immer in einer bestimmten Rolle. Du bist ja als wir alle haben ja ganz viele Rollen so. Ja. Ne? Meine Rolle als Sohn, da bin ich irgendwie ein bisschen anders oder die ist anders definiert als meine Rolle als Vater. Hm. Ist wieder anders als meine Rolle, als wenn ich auf der Bühne stehe und so weiter.
Du hast deine Rollen mal aufgezählt auf deinem Track, wie heißt der Song? Bei dir, bei mir? Oh, wie heißt der Song?
Bester Mann, guter Vater, treuer Freund,
genau.
Mamas Sohn.
Liebe ich.
Ja.
Voll die gute Stelle. Den nehmen wir auch mit rein. Wie heißt der Song?
Bei mir.
Bei mir, wusste ja. Ich doch. Okay, perfekt.
Und ich glaube, wenn man so viele Jahre, ne, dann bist du in dieser Rolle. Du bist halt einfach Schüler, Schülerin, du und so weiter und so fort. Und da gibt es, und du bist in dem sozialen Gefüge von deiner Klasse, von deiner Jahrgangsstufe, von deiner Stadt, deinem Dorf, deiner Clique und so weiter. Und manchmal gibt es da, glaube ich, einfach Dinge, die du als Mensch vielleicht da nicht sein kannst oder nicht äußern kannst. Vielleicht kannst du, aber hast Angst oder denkst, es funktioniert nicht oder das Risiko wäre zu groß oder was, ne, und so weiter. Und dann so einen Moment zu sagen, jetzt ist der Moment, jetzt kann ich wegziehen zum Studieren oder jetzt kann ich irgendwie eine Lehre anfangen in einer anderen Stadt oder in einem anderen Kreis und so weiter. Das kann sowas sein, was sich Leute so als Meilenstein halt hinstellen und sagen, wenn der Moment kommt, dann wird alles anders.
Yeah.
Und dann projizieren die, glaube ich, auch auf diese Momente so voll so, oh, die krasse Veränderung. Das muss nicht immer so sein. Aber ich glaube, dass genau diese Momente, diese Meilensteine total dafür geschaffen sind, prädestiniert dafür sind, dass die Leute dann auch radikale
alle Veränderungen
gleichzeitig in einen Topf werfen.
Yes.
So. Und auch dann irgendwie das Gefühl haben, so, dass die alte Clique oder das Zuhause oder sonst was auch mit so vielen Sachen assoziiert ist, dass man das irgendwie alles loswerden muss, um ein neuer Mensch zu sein oder um einen neuen Schritt zu machen.
Ja. Und sich weiterzuentwickeln.
Ja.
Vor allem, wenn man aus der Schule kommt, hat man das Gefühl, man wird irgendwie ein bisschen ein neuer Mensch. Man ist endlich frei von diesen 12 Jahren Sklaverei.
Voll.
Ich bin ein neuer Mensch. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Beziehung ist, oder eine Beziehung ist eine Sache, der man sich sehr, sehr schnell entledigen kann. Und wenn man das Gefühl von Unzufriedenheit im Leben hat, lässt sich die Unzufriedenheit sehr schnell auf die Beziehung projizieren, weil es eben das ist, was am nächsten an einem dran ist.
Voll.
Ich hatte mal ich war mit einem Typen zusammen, von dem ich mich getrennt habe, und der hat zu mir gesagt, Helene, du bist unzufrieden, aber nicht mit unserer Beziehung, sondern mit irgendwas anderem, aber weil das jetzt das Einfachste ist, was du von dir wegschieben kannst, beendest du diese Beziehung und denkst, dadurch wirst du glücklich. Und er hatte in dem Moment, abgesehen, dass das ein Arsch war, hatte er tatsächlich ein Stück weit recht. Und mein Lieber, der du uns geschrieben hast, es muss nichts mit dir zu tun haben. Es hat wahrscheinlich auch nichts mit dir zu tun. Sondern einfach nur damit, dass diese Person gerade weitergehen möchte. Und um über die Freiheit von Besitz und Ego sprechen zu wollen, wenn du diese Person wirklich, wirklich liebst, dann ist es vielleicht auch okay, dass sie diesen Schritt geht und dass du ihr mit Herzen erlaubst und gönnst, dass sie sich besser kennenlernt.
Und gleichzeitig kannst du dich in diesem Moment sehr gut kennenlernen. Denn du merkst, was dir wichtig ist. Du merkst, an was du hängst. Und du merkst, was für dich in dem jetzigen Moment, Schule vorbei, was deine Werte sind, was du willst, wo du hin möchtest. Und ganz ehrlich, bisschen traurige Musik hören ist echt gut.
Ja,
und auch mal einfach mit den Freunden raus und so. Es ist auch wirklich, wirklich gut. Aber es ist auch ein guter Moment, um ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, so okay, was will ich als nächstes? Wo will ich hin? Was will ich machen? Was ist mir wichtig? Weil auch in so einer Beziehung, man geht ja immer eine Symbiose ein.
Mhm.
Und auf gewisse Weise wird man ja auch irgendwie hat man ja vielleicht auch Kompromisse gemacht und so weiter. Und vielleicht ist es auch ein guter Moment, um zu gucken, okay, was sind die Kompromisse, die ich gemacht habe, auch gerne, ja, die ich jetzt aber vielleicht anders machen möchte. Und was möchte ich jetzt in diesem Moment ändern? Und als letztes noch, der gute alte Spruch unserer Großeltern, der ist leider wirklich wahr, so auch andere Eltern haben schöne Kinder.
Yes.
Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Jahren, wenn wir uns nochmal irgendwie sprechen sollten und sehen sollten, dann wird es auch anders aussehen als der jetzige Moment.
Boah, ich muss gerade nochmal an eine Stelle in deinem Film denken, wo du gesagt hast, wir sagen, wir werden in ein paar Jahren drüber lachen, warum lachen wir nicht jetzt?
Warum nicht jetzt schon lachen?
Ja, das ist so wahr. Ich hatte letztens, eine gute Freundin von mir hat auch gerade ein bisschen Herzschmerz und ich habe dann zu ihr geschrieben, ey, weil der Typ hat sich halt mega scheiße einfach verhalten. Ich habe zu ihr gesagt, Schatz, in 10 Jahren sitzen wir da, unsere Kinder rennen um uns herum und wir werden mit Champagner anstoßen und darüber lachen, was das für ein Arschloch war. Und du hast so recht, warum nicht jetzt schon darüber lachen? Also, aber gut, über Schmerz lachen ist ein bisschen satt ist. Wie sagt man?
Makaber.
Makaber, dankeschön. Okay, weiter geht's. Weiter geht's mit einer jungen Dame, die schreibt: Ich habe irgendwann mal Abi gemacht und dann einige Ausbildungen angefangen und abgebrochen. Irgendwann habe ich dann aber doch eine Ausbildung gemacht, danach eine Weiterbildung und danach, weil es so schön ist, noch ein Studium BWL im Bachelor. Während ich aber permanent nebenbei gejobbt habe, weil mich das Studium irgendwie nicht ausgefüllt hat. Jetzt, nachdem ich ein paar Jahre aus dieser Ausbildungsmaschinerie raus bin, stelle ich fest, dass ich irgendwie mein Leben lang darauf hingearbeitet habe, dass ich eine tolle Vita habe, aber irgendwie doch nichts in der Hand. Meine Jobsituation ist verfahren. Man will mich nicht fördern, da ich mit 35 Jahren in den Augen des Personalchefs jederzeit schwanger werden könnte. Die komplette Situation und zusätzlicher beruflicher und privater Stress haben nun vor kurzem dazu geführt, dass ich mit Symptomen eines Herzinfarktes, Atemnot, Herzrasen, Stechen in der Brust, Taubheitsgefühl im linken Arm zu meinem Arzt ging und 1,5 Wochen zu Hause verbracht habe. Kurs schreibt sich etwas auf den Arm. Schreibst du mit? Okay. Vielleicht kann Kurs mir einen Tipp geben, wie man mit solchen Situationen, also körperlichen Symptomen, umgeht, was es für sofort wirkende Entspannungstechniken gibt und wie man langfristig sein Leben ändern kann. Dass ich relativ viel arbeite, brauche ich an der Stelle sicherlich nicht erwähnen. Ich habe leider auch einen sehr großen Homeoffice-Anteil, da ich keinen festen Arbeitsort habe.
Okay, also erstmal vielen Dank für die Offenheit. Also auch allen von euch vielen, vielen Dank für eure Offenheit.
Absolut.
Und ich würde es gerne auch nochmal sagen, leider sitzen wir uns nicht gegenüber und können uns unterhalten, denn zu all diesen Sachen wäre es wirklich echt am allerschönsten, wenn man einfach quatschen könnte und ein bisschen. Und vor allem, ich habe eigentlich immer viel mehr Fragen als irgendwelche Antworten oder so, ne? Eigentlich viel mehr Fragen und um nochmal was zu verstehen. So, okay, ich habe mir das kurz auf dem Arm notiert, weil da waren auch wieder 2, 3, 4 verschiedene Sachen drin, die ich total interessant und spannend finde. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist natürlich, wir haben ein gesellschaftliches Problem, wenn Frauen bei der Arbeit in einem bestimmten Alter der Stein in den Weg gelegt wird, du könntest ja irgendwann mal schwanger werden.
Widerlich. So.
Das ist einfach auch ein großes gesellschaftliches Problem, denn wir müssten ja in einer Gesellschaft leben, in der dieser natürliche Vorgang davon, dass Frauen schwanger werden, um neues Leben zu kreieren.
Um neue Arbeitskraft.
So.
Wirtschaft.
Für die Maschine das Feuer nach, Futter nachzulegen. Das sollte doch eigentlich mittlerweile, oder das sollte doch eine hohe Priorität haben, dass man ein soziales und ein arbeits- und ein gesellschaftliches Umfeld schafft, in dem das nicht ein Problem ist, sondern in dem das als absolute Selbstverständlichkeit gecovert ist. Frauen werden eventuell schwanger, dann gibt es folgende Mechanismen, die greifen, oder wird das unterstützt, bla 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 und so weiter. Also eigentlich ist es total schade, dass das da steht und dass dir das gesagt wird. Also erstens geht es gar nicht, dass einer dir mit so einem Argument kommt.
Das wird mit Sicherheit nicht gesagt.
So. Es wird nicht gesagt, aber selbst wenn es zwischen den Zeilen gesagt wird, darf man das auch mal ansprechen und darf man auch mal, finde ich, darf man auch mal sagen, so, hör mal zu, mein Freund, du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass das jetzt hier irgendwie bei dir als Argument mitschwingt, weil so,
Ich glaube einfach, dass es eher eine logische Schlussfolgerung ist, so aus persönlicher Erfahrung mit anderen Frauen, die sagen, da wird halt einfach nur gesagt, ja, wir können jetzt nicht in Förderung investieren oder irgendwie sowas. Auch wenn nie davon gesprochen wird, dass es jetzt daran liegt, hey, du bist 35 und du könntest möglicherweise schwanger werden.
Ja, ist,
deswegen ist es schwer, sowas anzusprechen.
Übrigens können Menschen mit 17 auch schwanger werden und Leute.
True.
Also, ne, und so weiter. Und auch, übrigens können Männer auch dann
Elternzeit nehmen.
Elternzeit nehmen. Oder auch ein Mann, einem Mann kann etwas Negatives passieren, was nachher dazu führt, dass der irgendwie, weil Schwangerschaft ist ja schön, aber es kann ja auch jemand mal irgendwie sich ein Bein brechen und dann irgendwie so. Also, Unding, erstens. Zweitens, du hast dann mehrere Fragen quasi gestellt. Die erste war körperliche Symptome. Also, ich glaube, wenn du wirklich körperlich merkst, so wie du beschrieben hast, Symptome eines Herzinfarktes und so weiter, hast du erstmal alles richtig gemacht. So. Und du bist zum Arzt gegangen, du hast dir nicht gesagt, ach, das ist bestimmt alles nur meine Psyche, ich muss mal ein bisschen meditieren oder so, sondern du hast gesagt, ey, ich gehe zum Arzt, ich kläre das ab, ich lasse das checken. Das ist sehr, sehr gut. Und an alle von euch, wenn ihr sowas merkt und so, denkt nicht, ach Mensch, ich, meine Psyche, sondern geht zum Arzt, lasst checken. So. Und die zweite Sache ist dann,
im Gegensatz zu dem, was der Gesundheitsminister Spahn gesagt hat, checkt bitte nicht auf eurer App, was ihr für Symptome habt, sondern ruft den Notarzt, wenn ihr Herzinfarkt-Symptome habt, Freunde.
Ja, absolut. Und geht wirklich auch irgendwie, wenn ihr irgendwie, hey, die meisten von uns haben eine gute Krankenversicherung, wenn irgendwas ist, geht zum Arzt, lasst es checken. So.
Ja.
Super wichtig.
Ja.
Und die viele Ärzte, nicht alle, aber viele, Entschuldigung, boah, was ist denn los heute? Viele Ärzte sind auch auch ein kleines bisschen sensibel dafür oder aufmerksam dafür zu merken, wenn jemand vielleicht Probleme hat, die ein bisschen mehr von der Seele, vom Herzen, von der Psyche her rühren, da vielleicht auch drauf einzugehen und vielleicht auch eine Empfehlung auszusprechen oder so. Ne? Also auch da, auch mit körperlichen Symptomen, wenn ihr gute Ärzte habt, geht hin und ne, so, da schon mal alles richtig gemacht. Also auf der zweiten Seite ist es so, ja, es gibt so ein paar, also es gibt einige, ich würde mal sagen, so Erste-Hilfe-Dinge, die man körperlich machen kann.
Mhm.
So. Was mir immer hilft, weil es einfach biologisch funktioniert, in Fällen, die nicht Extremfälle sind, ist einfach
atmen.
Atmen.
Ja.
Und zwar ist das ganz einfach zu erklären, tiefes, bewusstes Ein- und Ausatmen aktiviert den Parasympathikus, das ist der Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung und Beruhigung zuständig ist. Und dafür, dass Stresshormone abgebaut werden. Das heißt, wenn wir entspannt oder erstmal gar nicht entspannt, sondern einfach erstmal tief und bewusst ein- und ausatmen, passiert körperlich etwas, was für Entspannung sorgt. Das ist echt eine erste Hilfe, die funktioniert.
Ja.
Dazu ist es bei mir dann so, dass ich meine Aufmerksamkeit, dadurch, dass ich sie auf den Atem lenke, in den Körper reinhole. Denn ganz oft in solchen Situationen ist die Aufmerksamkeit im Kopf und in den Gedanken und alles summt und surrt. Also ist es bei mir, ich merke, wie meine Hände anfangen taub zu werden, meine Gedanken schwirren und zittern. Also, und wenn ich dann tief atme, dann kommt ja meine Aufmerksamkeit auch erstmal in die Brust und in den Bauch. So. Und dann gucke ich, okay, meine Füße stehen auf dem Boden und ich merke wirklich, dass meine Füße auf dem Boden sind und dass der Boden unter mir safe ist.
Mhm.
Und dann merke ich, was machen meine Hände und dann lege ich die vielleicht auf meine Beine und dann merke ich irgendwie so, boah, die kribbeln, aber irgendwie okay, die sind da und meine Beine sind da und so. Und dann gucke ich, gibt's irgendeine Stelle in meinem Körper, die sich nicht unangenehm anfühlt. Nee, gibt's irgendeine Stelle in meinem Körper, die safe ist in dem Moment. Und dann merke ich meistens sowas wie mein Rücken zum Beispiel. Mein Rücken ist ganz oft irgendwie entspannt. Und dann lenke ich meine Aufmerksamkeit dahin und merke, okay, in meinem Rücken ist alles in Ordnung. Und das klingt jetzt total weird, wie in meinem Rücken ist es in Ordnung und meine Hände sind nicht in Ordnung. In solchen Situationen könnt ihr das ganz, ganz deutlich spüren, dass es so ist. Also all diese Dinge lassen sich körperlich verorten und feststellen, wenn wir uns den Moment nehmen, um mal zu gucken. So. Das heißt, so eine erste Hilfe kann es wirklich sein, ruhig zu atmen, sich vielleicht hinzusetzen, hinzulegen, ruhig zu atmen, die Aufmerksamkeit in den Körper zu bringen, die Verbindung zum Boden zu spüren und sich eine Minute oder zwei oder drei Zeit zu nehmen dafür. So. Natürlich ist das kein Allheilmittel für Panikattacken oder sowas. Ja, ja. Gar nicht. Ne? Das muss man auch immer dazu sagen. Aber es ist so, ne? Erste Hilfe, First Aid, was ist das Erste, was man machen kann? Und dann war deine Frage, du würdest gerne längerfristig dein Leben ändern. Und du hast auch wieder gesagt, dass du mehrere Ausbildungen gemacht hast, nicht so ganz wusstest, wo du hin möchtest, dann tatsächlich was zu Ende gemacht hast und noch eine Ausbildung und so weiter. Und jetzt bist du an dem Punkt, an dem du jetzt bist und hast jetzt das Gefühl, ja, warum habe ich das eigentlich alles gemacht? Und warum habe ich mir so viel Stress gegeben und jetzt gibt es keine Weiterbildung oder Beförderung aus dem Grund und so weiter? Das ist das, was ich da was ich jetzt daraus gehört habe. Mhm. Am liebsten würde ich dir irgendwie einfach ein paar Fragen stellen und würde dich einfach fragen, irgendwie, jetzt auch wieder die Wunderfrage so, wenn du es dir, ne, stell dir vor, das kommt die gute Fee, die kommt mit dem Zauberstab und alles ist gut. Hm. Woran merkst du das? Was hat sich verändert? Also was ist das, was dir wirklich, und noch nicht mal die Frage, was ist dir wirklich wichtig, bla bla, das ist theoretisch, sondern ins Gefühl zu gehen. Stell dir vor, alles ist gut. Woran merkst du das? Wie fühlt sich das an? Woran merkst du den Unterschied? Das ist was anderes, als zu sagen, was willst du? Das ist eine theoretische Frage von irgendwie, oh, keine Ahnung, muss ich mal nachdenken.
Ja.
Aber eigentlich ist die Frage, wenn es gut ist, woran merkst du das? Das ist eine andere Art des Nachdenkens und des Fühlens. Mhm. Und von dort aus zu gucken, okay, was sind vielleicht diese Faktoren, die dafür sorgen würden, dass ich sage, ja, das fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an.
Und wie soll sie jetzt, also ich...
Und ich würde dir gerne ganz, ganz viele Fragen stellen eigentlich, muss ich ehrlich sagen.
Ich gehe jetzt einfach mal in ihre Rolle rein und mit dem kurzen Wissen, was wir haben, versuche ich jetzt mal die Frage zu beantworten. Du stellst mir die Wunderfrage, morgen ist alles okay. Und mit okay meine ich, in einem Jahr haben sich diese Sachen, die jetzt eigentlich für Unwohlsein gesorgt haben, aufgelöst. Ich sitze also, ich sag jetzt mal, im Garten. Und ich fühle mich wohl, weil ich bin schwanger, ich weiß, mein Job ist safe. Ich bin beruhigt darüber, dass die Sachen, die ich mache, weitergehen, dass ich Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln. So fühlt sich das gut für mich an. Ist das nicht das Gefühl?
Das weiß ich nicht. Die jetzige Situation ist schwierig, weil du nicht so wirklich die Rolle der anderen Person einnehmen kannst, weil die vielleicht was ganz anderes sagen würde.
Ja, aber jetzt mal ganz hypothetisch.
Und weil das, was du gesagt hast, ich jetzt nicht weiß, wie viel Helene ist da drin.
Gar nicht Helene, überhaupt
ja,
nicht.
Ja, gut, aber das ist dann auch wieder schwierig, weil das ist das Ding so. Das ist total interessant an dieser Sache. Systemische Coaching ist halt so total so alles, was mit so hypothetischen Sachen zu tun hat, sagen wir, ey, ja. Weg damit. Ja, ja. Sondern es geht wirklich darum, es geht um die Person, die dir gegenüber sitzt. Und das Verrückte ist daran, vielleicht hätte diese Person irgendwie was ganz Abstruses gesagt.
Ja.
Ich merke das daran, dass ich morgens aufstehe und im Radio läuft Take That. Und ich fange an zu tanzen. Weißt du, wie ich meine? Also vielleicht, und dann wäre das irgendwie das, worauf man, weil das ist so individuell. Ich nenne dir ein Beispiel. Mhm. Das habe ich schon öfter mal genannt. Aber da ging es eher um Kommunikation. Aber das fand ich so schön. Ich habe mal mit einer Band irgendwie so eine Session gemacht, so mit Band und Management und so weiter. Und die haben alle gesagt, ja, wir wollen die erfolgreichste Rockband Deutschlands werden. So, wir haben alle das gleiche Ziel. Erfolgreichste Rockband Deutschlands. Aber wir haben uns ständig in den Haaren und irgendwie jeder eine will links rum, der andere will rechts rum. Aber wir haben doch alle das gleiche Ziel. Warum funktioniert es nicht? Mhm. Um das mal ganz so runterzubrechen. Und da habe ich gesagt, hey, nehmt euch mal alle 5 Minuten Zeit, Zettel und Stift und stellt euch Folgendes vor. In einem Jahr wacht ihr morgens auf und ihr seid die erfolgreichste Rockband Deutschlands. Woran merkst du das? Und dann haben die 5 Minuten geschrieben und dann ging es um den Tisch. Und die erste Person hat gesagt,
Auf der Straße erkennen uns alle.
Genau, ja, die erste Person hat gesagt, ey, ich wach auf und habe lauter goldene Schallplatten an der Wand hängen und bin in einem riesigen Loft.
Ja.
Die zweite Person sagt, ich wach im Tourbus auf und wir spielen irgendwie ganz viele Festivals.
Ja.
Die dritte Person sagt, ich wach auf und schlag das Musikmagazin auf, was ich am liebsten lese und meine Platte ist Platte des Monats.
Okay.
Die vierte Person sagt, all meine Kollegen und Bandfreunde rufen mich an und gratulieren mir, weil mein Album so geil ist. Mhm. So, von außen betrachtet sagt man jetzt vielleicht, ja, ist doch alles, klingt doch alles nach erfolgreicher Rockband Deutschlands. Aber, wenn man genauer hinschaut, sind das vier verschiedene Dinge.
Aber die sich ja nicht gegenseitig ausschließen.
Nein, die sich nicht ausschließen. Aber was ist das Gefühl? Bei der einen Person ist das Gefühl, die anderen Bandkollegen geben mir Props.
Mhm.
Bei dem anderen ist das Gefühl, ich habe eine goldene Schallplatte an der Wand hängen. Dem ist scheißegal, was die anderen Bands sagen. Hauptsache, der hat Platin an der Wand.
Ja.
Das heißt, das, was ihn antreibt, die Motivation ist, sagen wir jetzt mal vielleicht Geld oder Anerkennung. Bei dem anderen ist die Anerkennung, ist das Anerkennung der Peers. Die ich geil finde, finden mich auch geil.
Ja.
Bei dem nächsten ist es, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, aber du kannst das Gleiche sagen, aber am Ende geht es darum, was ist das Bedürfnis, was da drunter liegt? Welches Bedürfnis hast du? Ist das Bedürfnis das oder das oder das und so weiter? Und deswegen ist es bei dieser Wunderfrage auch oft so, da geht es nicht nur um Bedürfnisse, aber auch, es geht darum zu gucken, was ist es, was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn ich Erfolg im Job habe?
Ja.
Also nicht, also was bedeutet das für mich?
Ja.
So. Oder eine glückliche Beziehung oder der Umzug. Ich bin in meinem neuen Haus und fühle mich wohl. Okay, was bedeutet das? Und das ist immer so ein bisschen schwierig, das hypothetisch zu machen, so. Weil es für jeden Menschen auch total anders ist. Und wir meinen ganz oft, wir reden über das Gleiche.
Mhm.
Aber dabei so haben wir ganz andere Wünsche oder Bedürfnisse, so die dahinter stehen. So.
Okay, jetzt verstehe ich auch, warum das mit dem Hypothetischen nicht funktioniert. Okay, wow.
Das ist auch der Unterschied, glaube ich, zwischen etwas einem tatsächlichen systemischen Coaching und einem Ratschlag. Und systemisches Coaching ist eigentlich ratschlagsfrei.
Ja.
Also eigentlich sagt man, bloß keinen Ratschlag geben, so, ne? Sondern die Leute selbst
das zu bringen.
Das aber noch nicht mal dazu bringen, so nach dem Motto, ich habe hier eine Idee und ich suggeriere dir und ich stelle jetzt so lange Suggestivfragen, bis du auf meine Lösung kommst, sondern zu sagen so, ey, ich habe vielleicht irgendeine Idee, aber die stelle ich voll hinten an so.
Mhm.
Und ich guck mal, was du für eine Idee hast. Und das Verrückte ist, meistens ist das, wo die anderen Leute dann ankommen, hat nichts mit dem zu tun, was ich mir vorher vorgestellt habe.
Ehrlich?
Ja.
Und glaubst du dann trotzdem, dass das vielleicht die richtige Lösung ist für den Menschen?
Ich glaube, dass es gerade deswegen in dem Moment das die richtige Lösung für diese Person ist, weil es eine Lösung ist, die aus der Person heraus selbst entstanden ist. Und nicht aus meinem vermeintlichen, ich weiß was oder so, oder habe ich auch schon mal erlebt, weiß ich, wie es läuft, sondern es ist eine Lösung, die, man sagt so, wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem, ja, dann sieht die Person vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber diese Person ist der größte Experte oder die größte Expertin für das Problem.
Ja.
Denn diese Person hat sich da rein manövriert oder ist da drin und die kennt alle Faktoren, die weiß, wie alles funktioniert und so weiter. Checkt es in dem Moment vielleicht nicht.
Mhm.
Also ist eigentlich das systemische Coaching, hilft den Leuten dabei, ihre eigenen Kräfte, ihre eigenen Ressourcen, ihre eigene Lösungspower in sich selbst wieder zu entdecken und aus so einer gefühlten Machtlosigkeit in ein Gefühl zu kommen, wo man sagt, okay, ich kenne die Faktoren, ich weiß, was mir gut tut und ich weiß auch, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dass ich schon ganz oft so gehandelt habe, dass ich für mich Gutes getan habe und diese Ressourcen und diese Erfahrung, die ich selbst habe, meine eigene Kraft, die kann ich auch in dieser Situation wieder einsetzen, gezielt pointiert. Und dass mir da einer gegenüber sitzt, der da irgendwo systemischer Coach auf der Stirn stehen hat, so, das ist mir, wenn ich hier rausgehe, total scheißegal. Weil den brauche ich gar nicht mehr.
Ja.
So, und den habe ich eigentlich nie gebraucht. Den habe ich nur gebraucht, damit ich wieder checke, dass ich es eigentlich irgendwie auflösen kann. Mhm. Und das ist für mich das, was ich so, das ist das, weswegen ich mich verliebt habe da rein. Weil es 100% wertschätzend mit den anderen umgeht. So.
Weißt du? Wow. Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte, Curse.
Wird auch mal Zeit jetzt. Ja. Also, wenn ihr noch nicht abgestellt, die 12 Leute, ist wie bei Insta-Stories. Am Anfang irgendwie so. 5000, am Ende 12. Wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann...
You got the key.
Da müssen wir jetzt, wer jetzt noch dran ist, kann was gewinnen oder so.
Ja,
so. Ja, verlosen wir was.
Was verlosen wir?
Wenn ihr Bock habt, zum Beispiel, keine Ahnung, ganz spontan einfach, wenn ihr Bock habt, 4x 2 Tickets für meine Herbsttour.
So spendabel.
Fällt mir jetzt, also zum Geil. Beispiel. Also wenn ihr Bock habt, dann...
Finde ich nice.
Dann macht das...
Schreibe ich mir direkt auf.
Macht das über Helene, macht das über die Homegirls.
Warte mal ganz kurz. Wir müssen dann, da muss natürlich ein Test jetzt mit reinkommen.
Nein, die Leute haben doch schon bestanden, weil sie sind bis zum Ende dabei.
Ja, aber wir posten das natürlich auf Instagram, aber es muss ja ein Test hier am Ende der, es muss ein Test hier am Ende der Sendung sein, dass die Leute das Codewort kennen.
Das Codewort?
Ja, mit dem sie teilnehmen können.
Okay, Codewort. Codewort am Ende.
Waffen.
Ja, das ist ja, ja. Hm.
Nein, okay.
Doch, vielleicht. Vielleicht. Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Keine Ahnung.
Ich habe eine gute Idee.
Ja?
Die sollen alle Songs, die wir bis jetzt in die Playlist gepackt
Boah,
haben.
Da gewinne ich selbst ja keine Karten mehr. Es sind ja nur 4, glaube ich. Das sind 4 bisher.
Wir haben erst 4 Songs.
Ja,
wollen
sind
wir,
4.
Komm, wir machen mal noch irgendeinen. Was ist?
Okay, aber die vier, die kriege ich jetzt, glaube ich, auch noch auf die Reihe. Die 4 Songs.
Ja?
Wenn ihr die wisst, dann ja. Deswegen 4x2, also 4x2 genau. Tickets. Und statt eurer Wahl, guckt, in welcher Stadt wir sind, was bei euch in der Nähe ist. Die Homegirls verwalten das alles.
Yes.
Und dann schreiben wir euch auf die Gästeliste.
Nice. Und ich möchte jetzt von dir noch deinen absoluten Lieblingsherzschmerz-Song, weil wir jetzt schon eine ganz schöne Herzschmerz...
Boah, ey, ernsthaft?
Ja.
Okay. Boah, okay, pass auf. Ich glaube, mein Lieblingsherzschmerz-Song ist von Sade.
Yes.
No Ordinary Love.
Okay, I see you.
Hey, Sade ist... Wow.
Ja, Mann. Okay, was ist mein Lieblings... Ich muss auch noch einen reinpacken. Ich muss ja sagen, mein erster krasser Liebeskummer war tatsächlich zu Ich will zurück zu dir von Sinemann Heims. Oh mein Gott.
Den haben wir ja schon.
Ich habe auf dem Boden gelegen und zu Gott geschrien, warum er mir das antut, diesen Schmerz. Warum ich?
Das war bei mir bei Sade so ungefähr. Ja.
Okay, nice. Gut, dann...
Aber den haben wir schon? Okay.
Ja, müssen wir noch einen reinmachen, oder? Reichen 5 Herzschmerz-Songs.
Wir haben nur Herzschmerz-Songs bisher. Nee, stimmt. Da doch schon. Moment, hatten wir nicht 4 oder 3?
Bei mir ist eigentlich kein Herzschmerz. Aber es ist trotzdem ein bisschen... Schmerz. Schon.
Ja, es ist nicht...
Bisschen. Also, ich fand
nicht
das
magisch
so schön.
Von Oleksesh.
Ich fand das so schön.
Grüße an Oleksesh an dieser Stelle. My man. Aber den habe ich gerade auf dem Weg hierher gehört. So.
Ja, okay.
Und der ist so herrlich, einfach null Herzschmerz.
Ja, das stimmt.
Ja.
Obwohl er trotzdem ein tiefer Mensch ist, ne? Also tief,
nein,
auch voll der Herzschmerz, also ich meine so
ich
im Gespräch voll der Herzschmerz-Mensch.
Ich feiere Alexisch, ja. Super Typ. Aber es ist auch eine Stelle drin, das ist dieses Romeo-Julia-Ding. So, sie wollen den Kontakt von dem Ghetto und der Stadt, wollen sie verbieten. Sie verbieten den Kontakt von dem Ghetto und der Stadt. Das ist auch so ein bisschen, magisch hat auch so ein bisschen Romeo-Julia.
Echt?
Ja.
Das ist nicht mein Song. Let's put it this way. Okay, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank, Curse, dass du bei uns zu Gast warst. Josi winkt dir fiktiv aus der Ferne zu.
Danke, Josi, schönen Urlaub.
Sie dankt dir für dein Buch. Es hat ihr sehr geholfen.
Ey, das freut mich voll.
Das ist
Dankeschön.
so hart, glaube ich, jetzt auch die ganze Zeit unterwegs zu sein. So, auch wenn sie immer davon spricht, wie dankbar und glücklich sie darüber ist. Natürlich ist es einfach großer Stress. Und sie hat gesagt, dein Buch hat ihr geholfen dabei. Und vielen Dank, dass du da
Voll
warst.
Voll schön, vielen, vielen Dank.
Liebe Freunde, die ihr uns geschrieben habt, ich weiß, ich wollte eigentlich 20 Sachen vorlesen von den 40, die ihr geschrieben habt. Vielen Dank für eure Offenheit. Tut mir leid, dass es nicht noch mehr wurde, aber wir wollten schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir sind jetzt schon über eine Stunde am Quatschen hier.
Das geht gar nicht.
Ja, unglaublich. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis bald.
Dankeschön, bis bald.
Deine Homegirls.